Ich bin ja, leidenschaftlicher Leser, ist es vielleicht ein bisschen gar übertrieben, aber doch interessierter Leser vom PM. Vorher habe ich immer das Geo gelesen, aber da sind die Artikel immer so lang gewesen. Und dann bin ich umgestiegen aufs PM, da sind die gerade so halb so lang, die Artikel. Und es hat so Rubriken, die lese ich immer als erstes, wenn das Heftchen wieder kommt. Das sind die ganz kurzen natürlich, also ihr seht schon, ich bin ein bisschen verkürzt. Und dann gibt es so eine Rubrik und die nennt sich «Was jetzt?» oder «Warum sagt man etwas?» «Warum sagen wir?» Und ich tue gerne so ein bisschen klugschiessen, oder? Ja, das ist so. Und das heisst «Warum sagen wir Kiosk?» Sie verkaufen Eis und Getränke, Zigaretten und Postkarten, immer aber auch Zeitungen, das ursprüngliche Kerngeschäft des deutschen Kiosks. Die kleinen Verkaufshäuschen kommen im 19. Jahrhundert aus Frankreich zu uns. Dort stehen sie zunächst als fein verzierte Pavillons in den vornehmen Parks von Paris, später auch an den Grand Boulevard. Flaneuren bietet der Kiosk, ich kann ja nicht Französisch, Blumen und vor allem Zeitungen an. So entsteht der Begriff Boulevardzeitung. Optisch ähneln die französischen Bauten wiederum dem Kusch, genannten eleganten Pavillon, die schon vor über 700 Jahren die Palastgärten persischer und osmanischer Herrscher zierten. Europas Könige übernahmen den Stil. Und auch in Deutschland entstanden entsprechende Gartenhäuschen. Das zur Entstehung, oder warum man eben Kiosk sagt. Es ist immer interessant zu wissen, warum man etwas so sagt, wie man sagt. Aber eigentlich noch interessanter ist ja zu wissen, warum man etwas macht. Warum macht man das? Zum Beispiel beim Arbeiten. Warum denn zum Beispiel die Schreiner, wenn sie Bretter zusammenleimen, Herz an Herz leimen und Splint an Splint und das Ganze gestürzt, damit es regelmäßig abschwindet. Wenn man es nicht so macht, dann gibt es so Wellen, oder? Und wenn jemand etwas anderes zusammenleimt, dann weiß man genau, dass kein Schreiner am Werk war. Also können zum Beispiel schauen, alle Möbel in der IKEA, die sind bunt zusammengeleimt. Da hat nie irgendeiner drauf geschaut. Also da fragt man sich einmal, warum machen wir etwas im Umgang mit Menschen? Warum machen wir das? Beim Lernen, beim Rechnen, beim Rechtschreiben, bei Grammatik oder in der Schule. Also ich habe ja bis ich 40 gesehen, wie keine Ahnung hatte, wo man irgendwo noch in einem Komma ansetzt. Das war für mich immer ein Rätsel. Warum macht man das? Ist oft irgendwie da. Warum macht man etwas? Bei Abläufen, bei Gewohnheiten oder natürlich bei symbolischen Handlungen. Und heute ist ja ein symbolisches Handlungszentrum vom heutigen Morgen. Und in einer symbolischen Handlung, da wird etwas sichtbar, wo wir auf dem Herz haben und etwas, was uns bewegen tut. Und 5 Personen hat es bewegt, ihre Verbundenheit mit Jesus öffentlich zu bezeugen und darum lassen sie sich heute taufen lassen. Mit einer symbolischen Handlung. Sie lassen sich taufen. Und Menschen, die lassen sich schon seit über 2000 Jahren taufen. Und es war ihnen unheimlich wichtig. Taufe ist etwas, das einfach zum Christsein dazugehört. Das ist nicht einfach irgendwie optional. Das gehört untrennbar dazu. Und vielen Menschen ist Taufen so wichtig, dass sie sogar das Leben dafür gelassen haben. Vor 500 Jahren, als man angefangen hat, wieder Erwachsene zu taufen und nicht mehr Säugling, da haben Leute das Leben gelassen, dass sie das gemacht haben. Und es ist auch heute noch so, dass Menschen ihr Leben lassen, weil sie sich taufen lassen. In all den Ländern, wo Christen verfolgt werden. Und wenn es rauskommt, dass jemand getauft ist und das ja ein Zeichen ist, dass jemand Christ ist, dann muss man mit Verfolgung rechnen oder wird sogar umgebracht. Also Taufe ist etwas, was vielen Menschen unheimlich wichtig ist und es gehört zum Christsein dazu. Und dann fragt man sich, warum tauft man überhaupt? Und jetzt habe ich euch hier eine ganz ausführliche, lange Erklärung dazu. Nein, das habe ich natürlich nicht, oder? Weil ich liebe die kurzen Antworten und nicht die langen. Es gibt eben genialerweise eine einfache, kurze Antwort. Und die Antwort ist, weil Jesus es gesagt hat. Jesus hat den Auftrag gegeben zum Taufen. Und der Auftrag, das war das Letzte, was Jesus gesagt hat zu den Jüngern. Und etwas, was jemand als Letztes sagt zu jemandem bei einem Abschied, das ist etwas, was von besonderer Bedeutung ist. Wenn man jemandem etwas Letztes sagen kann, dann erzählt man nicht irgendwie etwas über das Wetter oder über Belanglosigkeiten, die niemand interessieren. Dann sagt man das, was wichtig ist, was einem auf dem Herzen ist, was ein Herzensanliegen ist. So Beispiele sind, wenn jemand zum Abschied sagt, zum Beispiel, sei vorsichtig, gib dir Sorge, oder wir sehen uns bald wieder. Ich vergesse dich nicht. Gott segne dich. Meine Mutter hat zum Abschied immer gesagt, wenn ich in die Schule gegangen bin, im Winter, zieh eine Kappe an. Und nachher bin ich natürlich so weit gelaufen, bis sie mich nicht mehr gesehen hat. Und dann hatte ich zum Glück einen Schulsack gehabt, der so gross war, dass die Kappe hätte verschwinden können. Oder? Habe ich nie angelegt. Aber der Mutter ist ein Anliegen gewesen, zieh eine Kappe an. Aber es gibt natürlich wichtigere Sachen, die man jemandem zum Schluss sagen kann. Und was Jesus den Jüngern gesagt hat, das hat der Matthäus eben aufgeschrieben in der Bibel. Und das lese ich euch jetzt vor. Aus Matthäus 28, Verse 16 bis 20. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis an der Weltende. Das sind die letzten Worte vom Bericht über das Leben und Wirken von Jesus, von Matthäus. Das sind die letzten Worte, die Jesus gesagt hat. Und Jesus hat einen Auftrag gegeben. Jesus hat den Auftrag gegeben, Jünger zu machen. Er hat erstaunlicherweise den Jüngern nicht gesagt, als Letztes, sie sollen die gute Nachricht in alle Welt rausbringen. Es war nicht der Auftrag, die Freudenbotschaft zu verkünden, dass Gott Mensch geworden ist in Jesus Christus. Dass Jesus ein Leben geführt hat, ohne Verfehlungen, ohne Sünde. Und dass das eine Kraft hatte, das Leben. Dass es Opfer sein konnte. Dass er das Leben geben konnte, um für unsere Sünden zu zahlen und einzustehen. Und dass er nicht nur für uns gestorben ist, sondern dass er auferstanden ist und zur Rechten von Gott sitzt und auf dem Thron ist. Und dass alle, die ihm nachfolgen, eben dürfen Befreiung erleben, Freiheit von Gebundenheit und Sünde und das ewige Leben dürfen haben. Hoppla, heute ist das ein gefährlicher Arbeitsplatz, würde ich sagen. Das letzte Mal ist mir das einmal so gegangen, als ich die Sachen von den Böcken auf dem Bau, oder, bei den Fenstern, und dann kam auch einmal ein Schwall. Das hätte ich mir jetzt nicht träumen lassen. Die gute Nachricht von Jesus war nicht, sondern der Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen. Der Auftrag, Jünger zu machen. Und das hat er ihnen gesagt, wie das auch sollte funktionieren, Menschen zu Jüngern machen. Nämlich indem, dass sie Menschen taufen und ihnen sagen und erklären, was Jesus gesagt hat. Und wenn man das natürlich macht, wenn man tauft und sagt, was Jesus gesagt hat, dann verkündet man natürlich automatisch gleichzeitig die frohe Botschaft. Das gehört ja dazu. Wenn sich jemand taufen lässt, dann verkündet er mit der symbolischen Handlung, verkündet er ja gerade das, dass Jesus für uns gestorben und auferstanden ist. Das symbolisiert das, wenn jemand abtaucht, unter dem Wasser ist und wieder auftaucht, dann ist das ein Gegenstück dazu, dass Jesus gestorben ist für uns, dass er tot war und dass er wieder auferstanden ist. Und wenn man sich taufen lässt, kommt man innerlich das noch und nimmt das auch in Anspruch. So verkündet man ja die gute Botschaft. Und wenn man natürlich Menschen lehrt, was Jesus gesagt hat, ist automatisch die frohe Botschaft von Vergebung, Erneuerung und Freiheit und ewigem Leben der Inhalt von dem. Also wenn wir Menschen zu Jüngern machen, dann gehört das einfach dazu, die Botschaft weiterzugeben. Aber das Ziel ist, Menschen zu Jüngern zu machen. Und Jünger, das sind zu der Zeit von Jesus Menschen gesehen, die Schüler gesehen sind bei einem Rabbi. Und als Schüler von diesem Rabbi haben sie gelernt, was der Rabbi, der Meister, gewusst hat über Gott. Was er für Gedanken hat über Gott. Wie er seine Beziehung mit Gott gelebt hat und wie er seinen Alltag gestaltet hat. Die Jünger, die haben die Bibel studiert, natürlich zur Zeit von Jesus, das Alte Testament. Sie haben gemeinsam gebetet. Sie haben über Sachen diskutiert, die Jesus gelehrt hat, wie man das verstehen soll und wie man das anwenden soll. Und sie haben das auch direkt angewendet, was Jesus ihnen gesagt hat. Die Jünger, die haben so wie eine Lehre gemacht. Die haben eine duale Ausbildung gemacht bei Jesus. Die haben nicht nur einfach Wissen angehäuft und sich angehört, was Jesus so erzählt hat und gelehrt hat, sondern die haben das Wissen auch in Praxis umgesetzt und sie haben neue Gewohnheiten eingeübt. Und dabei sind sie inspiriert vom Denken und vom Verhalten, vom Vorbild von Jesus. Sie sind dem nachgefolgt und darum hat man ihnen auch Nachfolger gesagt. Also, Nachfolger sind Follower. Heute würde man Follower sagen. Also, Follower gibt es nicht erst seit Instagram und Facebook. Die Follower hat es schon zur Zeit von Jesus gegeben. Und ihnen war der Auftrag gegeben, eben wieder Nachfolger zu machen. Und Nachfolger von Jesus, das sind ein bisschen mehr als nur Follower auf Facebook oder so. Nachfolger von Jesus, die haben sich entschieden, das Geschenk von Vergebung und Erneuerung, das Jesus anbietet, anzunehmen. Sie haben sich entschieden, ihr Leben in die Hände von Jesus zu geben und sich bestimmen zu lassen von dem, was Jesus eben gelehrt hat. Sie haben sich entschieden, aus der Kraft vom Heiligen Geist zu leben und sie haben sich entschieden, dass sie aus der Verbundenheit mit Jesus leben wollen. Und genau dazu bekennt man sich, wenn man sich taufen lässt. Man bekennt sich zu dieser Verbundenheit, dass man eben als Nachfolger von Jesus sein Leben gestalten will. Und Jesus bekennt sich gleichzeitig in der Taufe zu dieser Person, die sich taufen lässt. Ganz persönlich. Zu dieser Person und natürlich auch zu dem, was er gesagt hat, bekennt er sich, was er den Nachfolgern versprochen hat, dass sie Kinder Gottes sein dürfen. Dass sie in Gottes Augen durch die Vergebung ganz rein sind. Dass er treu ist bis ans Ende. Dass nichts sich trennen von der Liebe von ihm. Dass er immer bei ihnen ist. Dass er ihnen einen Platz vorbereitet hat im Himmel. Zu all dem bekennt sich Jesus. Und der Täufling bekennt sich, das für sich in Anspruch zu nehmen und aus dem raus zu leben. Und auch natürlich aus der Vergebung zu leben. Denn ohne Vergebung kann man Jesus nicht nachfolgen. Zum Jesus nachfolgen, muss man zuerst ausräumen, was zwischen einem und Gott steht, zwischen einem und Jesus steht, sonst kann man nicht nachfolgen. Das kann Misstrauen sein gegen Gott. Auflehnung vielleicht, Unglauben, Unrecht, das man da hat, Böses, das man gedacht hat, Sachen, die nicht in Ordnung sind. All das trennt uns von Gott und das verhindert, dass wir ihm nachfolgen können. Darum müssen wir das eben ablecken durch die Vergebung von Jesus. Das erste Mal, wenn wir Jesus in sein eigenes Leben einladen. Und auch täglich immer wieder neu, wenn man ihm nachfolgen will. Denn es passieren ja immer wieder Sachen, die Gott nicht gefallen und die Menschen verletzen tun. Man lästert über andere, man ist missgünstig, man drängt jemanden mit seinem Ego auf die Seite, man handelt nicht nach dem Willen von Gott. Es gibt ganze Haufen Sachen, die Menschen verletzen. Und Gott auch nicht gefallen. Und wenn man das tut, das muss man immer wieder ausräumen, bewusst ablecken, zu Jesus bringen, damit man nachfolgen kann. Und man muss auch bereit sein, anderen zu vergeben. Nicht nur selber Vergebung anzunehmen, sondern auch anderen zu vergeben, die einen verletzt und enttäuscht haben. Wenn man Jesus nachfolgen will, muss man aus der Vergebung leben und man muss Vergebung leben an anderen. Denn das hat Jesus gesagt, das ist eine Bedingung, dass wir das tun, damit er uns vergeben kann. Es ist eine Voraussetzung, Menschen zu vergeben. Weil wenn wir das nicht machen, dann werden wir bitter, dann werden wir hartherzig, wir werden selbstgerecht. Unser Herz ist voll Groll auf die Person, denken immer schlecht von ihr, sind unversöhnlich oder stolz, weil wir denken, wir sind im Recht. Und so kann man Jesus nicht nachfolgen. Das funktioniert nicht. Jesus nachzufolgen, da muss man aus der Vergebung leben und man muss Vergebung anderen auch zusprechen. Und wenn man sich taufen lässt, dann bezeugt man eben, dass man das macht. Dass man selber aus der Vergebung lebt. Dass man alltag sich wieder neu reinigen lassen möchte. Und dass man bereit ist, auch anderen zu vergeben. In der Taufe bezeugt man das. Und Jesus bezeugt in der Taufe auch, wenn man sich taufen lässt, dass er einem Vergebung zuspricht. Dass es ihm nie zu viel wird, wenn wir immer wieder versagen und mit dem Gleichen daherkommen. Dass unsere Beziehung mit ihm nicht zerbricht, weil wir nicht perfekt sind und es auch nie sein werden. Er bezeugt, dass wir seine Kinder sind und er bezeugt uns auch, dass er in Höhen und Tiefen zu uns stehen will und unsere Beziehung nicht zerbrechen tut. Und Nachfolge, das ist eigentlich die Beziehung mit Jesus. Nachfolge ist Beziehung mit Jesus. Nachfolge ist eine Beziehungssache. Denn wir folgen einer Person nach. Wir folgen Jesus nachfolgen, einer Person. Wir folgen nicht einem philosophischen Gedanken, der aus irgendeinem Buch kommt. Auch nicht irgendeiner religiösen Idee folgen wir noch. Auch nicht einem geistlichen Konzept, wie man irgendetwas auf die Reihe bekommt oder so. Oder einem Bild von einer heilen Welt, das so überhaupt nicht gilt. All dem folgen wir nicht noch. Wir folgen einer lebendigen Person noch, die es gibt. Auch wenn wir sie so nicht sehen können, aber wir können sie ja erleben. Wir können reden mit ihr im Gebet. Jesus ist eine Person, die wir vielleicht auch nicht immer verstehen. Ab und zu ist es ein Rätsel, wir entdecken neue Seiten an Jesus. Und es kann sogar sein, dass er uns enttäuscht. Wir folgen einer lebendigen Person. Und Nachfolge, das ist eine lebendige Beziehung mit Jesus Christus. Und in einer lebendigen Beziehung ist es halt einfach so. Man ist nicht immer gleich eng. Die ist nicht immer gleich. Die ist ja mal ein bisschen auf und ein ab, ein bisschen mehr Distanz. Man erlebt mehr miteinander, mal weniger. Das Ganze ist irgendwie ein bisschen dynamisch, nicht starr. Nur was tot ist, ist starr. Lebendige, dynamische Beziehungen, da gibt es ein Auf und ein Ab. Und es ist normal, dass es in der Nachfolge Höhen und Tiefen gibt. Es ist normal, dass es in der Beziehung zu Jesus Höhen und Tiefen gibt. Und in der Tiefe kann es gerade eine Hilfe sein, wenn man sich erinnert, dass man sich taufen lassen und sich dann wieder neue Kraft schenken lassen, dass man eben weiss, ich folge Jesus noch und ich bin ein Kind Gottes. Dass man sich wieder neue Kraft schenken lässt. Und es kann einem auch helfen, Gewissheit zu haben, dass Jesus bei mir ist und zu mir steht in Höhe und Tiefe. Heute ist natürlich ein Höhepunkt. Heute ist ja der Moment, wo wir eine Taufe haben. Das ist ein Höhepunkt der Nachfolge. Wo Menschen eben dürfen erleben, wie Jesus näher ist und lebendig und uns auch dürfen bezeugen. Ich möchte noch einmal lesen, was die letzten Worte von Jesus gesehen sind. Mit dem Auftrag zu taufen. Und nachher sagen dann die Leute, die sich taufen lassen, was ihr ganz persönlicher Grund ist, warum sie sich taufen lassen. Die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, den Jesus für die Begegnung mit ihnen bestimmt hatte. Bei seinem Anblick warfen sie sich vor ihm nieder. Allerdings hatten einige noch Zweifel. Jesus trat auf sie zu und sagte: Mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Und seid gewiss, ich bin jeden Tag bei euch bis zum Ende der Welt.